Herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das Thema ist Antisemitismuskritik und Rassismuskritik, und man muss, denke ich, keine Bewegungssoziologin sein, um zu wissen, dass es gerade in der deutschsprachigen Linken immer wieder zu Konflikten zwischen Antisemitismuskritikerinnen und Rassismuskritikerinnen kommt. Wenn man einen naiven Blick einnimmt, ist das erstmal ein ziemlich überraschender Sachverhalt, denn selbstverständlich sind wir alle, abstrakt gesprochen, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Und auch die allermeisten Antisemitismuskritikerinnen werden jederzeit empört den Vorwurf zurückweisen, sie selbst seien jetzt Rassistinnen, und werden jederzeit sagen, ja, auch wir sind gegen Rassismus. Das Analoge gilt andersherum für Rassismuskritikerinnen. Das Problem, auf dessen Grundlage es dann doch immer wieder zu Konflikten kommt, ist, dass diese beiden Gruppen, die ich gerade so ein bisschen idealtypisch darstelle, etwas sehr Unterschiedliches unter Antisemitismus und unter Rassismus verstehen, so dass sie, auch wenn sie im Selbstverständnis nach beide gegen beides sind, immer wieder faktisch in Konflikt miteinander geraten. Und es geht mir in dem Vortrag heute darum, diese beiden Perspektiven so ein bisschen gegeneinander zu konturieren und herauszuarbeiten, warum die in Konflikt geraten. Aber bevor ich auf diese Hintergründe eingehe, will ich sozusagen etwas konkreter anfangen, nämlich damit, wo diese beiden Perspektiven oder Gruppen in Konflikt geraten. Und das ist insbesondere immer wieder auf den beiden üblich verdächtigen Konfliktfeldern, nämlich wenn es um Israel geht oder um den Islam geht. Wenn es um Israel geht, sehen die idealtypischen Antisemitismuskritikerinnen darin den Staat der Shoah-Überlebenden, der gegen antisemitische Feinde um sein Überleben kämpft. Die Rassismuskritikerinnen sehen, zugespitzt formuliert, in Israel eher so eine koloniale oder postkoloniale Macht, die eine Form von rassistischer Herrschaft über arabische Bevölkerungsteile in der Region ausübt. Und die entsprechenden Konflikte kennt man von diversen linken Demos, wo die einen dann eben mit einer Israel-Flagge auflaufen, um ihre Solidarität mit dem Staat der Shoah-Überlebenden auszudrücken, was dann von anderen als Rassismus oder Antisemitismus als Rassismus oder Nationalismus gebrandmarkt wird. Die andere Seite kommt dann vielleicht mit einem Palästinensertuch oder mit Palästinafahnen zur selben Demonstration, was dann wiederum als ein antisemitisches Symbol kritisiert wird. Ähnliche Konflikte gibt es immer wieder rund um den Islam. Im Islam sehen Antisemitismuskritikerinnen häufig in erster Linie Größe und den Ort in der Gesellschaft, aus dem das hervorgeht, was dann als neuer Antisemitismus bezeichnet wird, also spezifisch muslimische Artikulationsformen von Antisemitismus, die als heute besonders bedrohlich und manifest dargestellt werden. Rassismuskritikerinnen sehen im Islam eher die Religion von einer Gruppe, die in Europa eine marginalisierte Minderheit ist, und eine Religion, die insbesondere in ehemaligen Kolonien verbreitet ist. Also sehen die einen das Problem in antimuslimischem Rassismus, die anderen sehen das Problem in muslimischem Antisemitismus. Natürlich ist diese Gegenüberstellung, die ich jetzt gerade gemacht habe und die ich auch im Folgenden machen werde, so sehr zugespitzt, vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Ich stelle da zwei Idealtypen so stark wie möglich gegeneinander. Zum Glück ist es in der Realität so, dass es nicht diese beiden Extreme nur gibt, sondern ein sehr, sehr breites Spektrum innerhalb dessen, was ich als deutsche Linke formiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf den vergangenen Samstag zurück zu dieser Unteilbar-Demo geht, werden von dieser 250.000 Menschen, die da marschiert sind, die allerwenigsten ganz eindeutig einer dieser beiden Richtungen zuzuordnen sein. Also die meisten werden irgendwie vage so ein bisschen was von beidem haben, ein bisschen was von beidem machen, ein bisschen gegen Antisemitismus und Rassismus sein. Das ist in gewissem Sinne auch zu begrüßen. Allerdings wäre es noch mehr zu begrüßen, wenn man nicht nur vage ein bisschen von beidem hat, sondern tatsächlich beides reflektiert und diese Gegensätze reflektiert, warum es diese Konflikte gibt, und sich dann eben auch reflektiert zu beiden Seiten verhalten kann und auch bereit ist, von beiden zu lernen. Und das ist gewissermaßen das Ziel meines heutigen Vortrages. Und eben um dieses Ziel zu erreichen, hilft es dann doch wieder, diese beiden Seiten möglichst klar und konturiert und als Gegensätze darzustellen, auch wenn sie so vielleicht gar nicht nur existieren.
Entschuldigung, da ja. Zum zeitlichen Ablauf, wie lange willst du reden und wann ist die Diskussion?
Ich würde so eine Dreiviertelstunde anpeilen. Ich habe das jetzt nicht so vorgeprobt, kommt ein bisschen darauf an, wie viele Abschweifungen mir passieren, aber ich würde eine Dreiviertelstunde anpeilen ungefähr. Okay. Und ich selbst kann aber jetzt nicht als der absolut neutrale Schiedsrichter, der aus so einer göttlichen neutralen Perspektive schaut, darüber blicken. Ich habe selbst meinen sozialisatorischen Hintergrund eher sehr deutlich in der antisemitismuskritischen Linken, habe dann in den letzten Jahren da immer mehr Konflikte gehabt und immer mehr von rassismuskritischen Linken gelernt auch. Aber ich glaube, meine Sozialisation merke ich mir nach wie vor an und habe da meine recht deutlichen Positionen zu. Aber im Laufe dieses Vortrags will ich erstmal sowas üben, was ich vielleicht als methodischen Relativismus bezeichnen möchte. Ich will nicht von Anfang an irgendwie eine Seite als die richtige und die andere als die falsche darlegen, sondern erstmal sozusagen aus methodischen und didaktischen Gründen mich neutral dazu verhalten und am Ende dann eher noch schauen, wo denn wer vielleicht recht hat, inwiefern, aber das nicht gleich von Anfang an als Urteil bereithalten. Der Vortrag ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil gehe ich auf die theoretischen und politischen Grundlagen ein, auf deren Grundlage da Rassismuskritik und Antisemitismuskritik formuliert werden. Im zweiten Teil gehe ich darauf ein, was diese beiden Seiten dann unter Antisemitismus und Rassismus eigentlich verstehen. Und im dritten Teil komme ich wieder zurück auf die eben bereits erwähnten üblich verdächtigen Konfliktfelder. Und in jedem dieser Punkte werde ich dann diese beiden Seiten gegenüberstellen. Fangen wir davon an, welche theoretischen Perspektiven in diesen beiden Formen von Kritik vorherrschen. In der Antisemitismuskritik sind häufig die wichtigsten theoretischen Referenzen die kritische Theorie der Frankfurter Schule, was dann insbesondere heißt, so eine Kombination aus Marx, Freud und Adorno, was dann sehr häufig mit so sozialpsychologischen Perspektiven einhergeht. Das heißt, man versucht, so eine kombinierte Perspektive aus Soziologie und Psychologie einzunehmen und Antisemitismus dann eben als ein entsprechendes Phänomen zu deuten und versteht es dabei als Ideologiekritikerin. Dabei wird so ein Verhältnis zur Moderne formuliert, meistens, dass man als dialektisch fassen könnte. Damit ist gemeint, dass die meisten Antisemitismuskritikerinnen sehen, dass in der Moderne etwas Positives, Bewahrenswertes, Erhaltenswertes in die Welt gekommen sei, nämlich gewisse Vorstellungen von Freiheit, Individualität, Subjektivität, Autonomie und Vernunft, wo die allermeisten Antisemitismuskritiker, die ich jetzt so im Kopf habe, sagen dann, das sind gute Ideen, die sind bewahrenswert, die müssen wir erhalten. Sie liegen in der Moderne, wie wir sie haben, in einer Form vor, die immer mit Problemen behaftet ist, die immer auch mit Unfreiheit behaftet ist. Das Problem sehen die allermeisten dann in Kapitalismus und nationaler Staatlichkeit. Aber sie sagen, dennoch ist in der Gesellschaft, wie wir haben, etwas Erhaltenswertes drin. Aber führen sie dann weiter aus, gleichzeitig ist das auch die Gesellschaft, die dann zu Schlimmen geführt hat, die Antisemitismus hervorbringt, die Joshua hervorgebracht hat. Und auch das sei alles als Potenzial in dieser Moderne drin. Das heißt, es ist so, der Blick auf die Moderne ist so einer von Widersprüchen, wo schon meistens betont wird, da ist etwas drin, das wollen wir behalten, aber da sind Gefahrenpotenziale drin und diese Freiheit, die da beschlossen ist, ist immer unvollständig. In der Rassismuskritik sind die entscheidende Referenztheorien eher poststrukturalistische Theorien und postkoloniale Theorien, also Theorien, die inspiriert sind dann von Foucault oder Derrida und im postkolonialen Kontext dann von Autoren wie etwa Said oder auch Gayatri Spivak. Der Blick geht dabei weniger so sozialpsychologisch in den Kopf der Menschen, was ist dabei denen los, sondern es geht dann eher um die Frage, welche Machtrelationen bestehen zwischen den Menschen, wer ist in der mächtigen Position sprechen zu können, wer ist in der weniger mächtigen Position, dass über sie gesprochen wird, wie funktionieren diese Diskurse, welche Differenzen werden dabei produziert und dergleichen mehr sind die Fragen. Darauf gehe ich auch noch etwas konkreter gleich ein. Das Verhältnis zur Moderne ist dabei eher ein negatives. Also ich glaube, wenn ich das jetzt ernsthaft theoretisch rekonstruieren würde, würde ich die Unterschiede gar nicht so stark sehen, sagen wir zwischen Adorno und Derrida. Aber in rassismuskritischer Perspektive wird häufig nicht so sehr positiv vorgegeben, ja, die Ideen von Freiheit, Subjektivität und Vernunft, das ist doch eigentlich was Tolles, wir müssen das nur noch besser machen. Das würden nicht alle aus dem Lager bestreiten, aber wenn auf die Moderne geblickt wird, wird in der Regel darauf geblickt, welche Formen von Unterdrückung, Ausschluss, Herrschaft wurden dabei hervorgebracht, und diese negativen Seiten werden sehr viel thematisiert. Es wird nicht gesagt, es gibt keine positiven, aber die werden dabei in der Regel nicht so explizit aufgenommen. Überlegt man sich dann, welche politischen Perspektiven damit einhergeht, also was man darunter versteht, was links, kritisch, fortschrittlich, emanzipatorisch oder dergleichen ist, ergeben sich entsprechende Gegensätze. Wenn man diesen Blick der ersten Perspektive einnimmt, ist relativ klar, dass man diese positiven Errungenschaften der Moderne, die sind irgendwie zu bewahren und müssen dann vielleicht auch irgendwann verwirklicht werden. Das heißt, wenn man sich fragt, für wen positioniert man sich politisch, fragt man in erster Linie, okay, wer vertritt diese Ideale von Aufklärung, Vernunft, Subjektivität, Individualität, Freiheit, Selbstbestimmung und dergleichen mehr, und vertritt die in einer Art und Weise, dass sie der Realisierung näher bringt. Das ist die erste Frage, die man stellt. Dann gibt es sozusagen, gibt es das in mehr oder weniger optimistischen oder pessimistischen Formen. Die ganz optimistischen verstehen sich dann als Kommunistinnen und sagen, ja, wir wollen, dass die Widersprüche der kapitalistischen Moderne überwunden werden und wir dann zu einer vernünftigen Gesellschaft kommen. Es gibt aber auch in dem Lager auch andere Leute, die das weniger optimistisch sehen und sagen, naja, es gibt aktuell keine wirklichen Kräfte, die für sowas erfolgversprechend kämpfen könnten. Also müssen wir vor allem sehen, dass wir das, was an der Moderne erhaltenswert ist, erhalten und verhindern, dass die negativen, vernichterischen Potenziale dieser Moderne realisiert werden. Und wir müssen gegen irgendwie, was dann als Rückfall oder Barbarei bezeichnet wird, kämpfen. Das heißt, wenn irgendwo ein Konflikt auf der Welt ist und solche Personen sich positionieren wollen, fragen sie, okay, wer kämpft hier für Fortschritt und Freiheit und wer kämpft dagegen? Und aus so einer Perspektive ist auch kein Zufall, dass viele Antisemitismuskritikerinnen zum Beispiel bei den Irakkriegen 1991 und 2003 sich auf die Seite der USA gestellt haben. Also das ist natürlich eine sehr symbolische Aktion. Die USA hat das relativ wenig interessiert. Aber viele Antisemitismuskritikerinnen hat es interessiert und die haben dann argumentiert, naja, das Regime von Saddam Hussein ist ein antisemitisches Regime, ein repressives Regime, wo es faktisch keine Freiheit gibt. Die USA stehen für irgend sowas wie bürgerliche Freiheiten, Demokratie und so weiter. Also, und die wollen das jetzt verbreiten, also beziehen wir tendenziell auf deren Seite Position. Blickt man dagegen mit der anderen theoretischen Perspektive auf politische Konflikte, bietet sich eine andere Art der Positionierung an. Denn wenn man so ein Bild von der Moderne hat, wo die Moderne vor allem so ein Mechanismus ist, der Ungleichheit hervorbringt, der Unterdrückung hervorbringt, der einige Menschen privilegiert und andere marginalisiert, liegt es relativ nahe, dass man sich grundsätzlich erst einmal immer auf der Seite derer positioniert, die marginalisiert sind und dann gegen ihre Unterdrückung oder gegen ihre Marginalisierung kämpfen. Das heißt, man ist solidarisch mit den Schwächeren und guckt nicht in erster Linie darauf, oh, wer steht hier für die Werte von Aufklärung und Zivilisation und so weiter, sondern guckt, okay, wer ist hier unterdrückt und kämpft gegen seine Unterdrückung. Das führt dann natürlich zum Beispiel im Golfkrieg dazu, dass sehr eindeutig dann nicht auf Seiten der USA Position bezogen wird, weil gesagt wird, okay, das sind ja die Mächtigsten auf der Welt und wenn die irgendwo eingreifen, dann gibt es keinen Grund, die noch dabei zu unterstützen. Und tatsächlich ist das, was der ersten Perspektive dann so als das gilt, weswegen man dann vielleicht für die USA sein muss, hier eher als ein Verdachtsmoment, weil wenn dann mit der Verbreitung von Menschenrechten und Demokratie ein Krieg gerechtfertigt wird, heißt das hier, okay, das ist einfach nur eine Verlängerung von der kolonialen Ideologie, mit der schon immer koloniale Herrschaft gerechtfertigt worden ist, nämlich mit dem Beglücken der Welt mit Idealen von Fortschritt, und auf solche Ideologie soll man dann nicht hereinfallen und entsprechend gibt es auch keinen Grund, dann die USA zu unterstützen. Nun sind sicherlich nicht alle Autorinnen und Autoren, die dieser zweiten Perspektive zuzurechnen wären, so naiv und plump, dass sie dann sich solidarisch mit Saddam Hussein erklären würden oder sagen wir mit irgendwelchen islamistischen Gruppen, also solche Personen gibt es auch immer, die das tun, aber das ist meinem Eindruck nach nicht der Regelfall. In der Regel ist es dann entweder so, dass die besonders grausamen Züge dieser Akteure irgendwie unter den Tisch fallen gelassen werden, also man rechtfertigt dann jetzt nicht so die Morde, die Islamisten begehen, sondern man spricht vielleicht eher nicht darüber, lenkt den Fokus nicht darauf. Das ist die eine Variante, wie damit umgegangen wird. Die andere Variante ist, dass man genau die besonders reaktionären Kräfte aus den ehemaligen Kolonien dann auch irgendwie als Produkt des Imperialismus brandmarkt und sagt, naja gut, so Leute wie Saddam Hussein und Osama Bin Laden, das sind doch selbst auch alles Produkte der USA und dann geht diese Perspektive auch recht gut auf. Und dann kann man sagen, okay, wir sind weder für Saddam Hussein noch für die USA, weil das beide irgendwie Mächte des Kolonialismus sind. Fragt man, wie wird auf Geschichte geguckt, was für historische Perspektiven herrscht dabei vor, ist es so, dass Antisemitismuskritik einen sehr deutlichen Blick auf die Geschichte hat, die sagt, okay, das Zentrum unseres Denkens muss die Shoah sein, die dann als ein einmaliges Verbrechen verstanden wird, dessen Wiederholung unbedingt zu verhindern ist. Dann wird dieses der berühmte kategorische Imperativ von Adorno zitiert, der sagt, dass den Menschen imstande ihrer Unfreiheit, heißt es da, also nicht irgendwie den Menschen, wenn sie mal eine freie Gesellschaft haben, sondern den Menschen hier und jetzt, der kategorische Imperativ aufgetragen worden ist, dafür zu sorgen, oder Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehen. Und der Blick auf die Shoah ist dabei einer, der sowas Besonderes, Einmaliges hervorhebt. Dieses besondere Einmalige besteht aus dieser Perspektive darin, dass dabei nicht nur irgendwie unmoralisch gehandelt worden wäre im Holocaust, sondern tatsächlich auch diese Tat ein Selbstzweck gewesen sei und die Täterinnen auch gegen ihre eigenen Interessen irgendwie gehandelt hätten, als nicht mal instrumentell rational gehandelt hätten. Das heißt, das ist so Dandinas bekannte These, dass in der Moderne die Menschen eigentlich in der Annahme hätten handeln können, dass andere ihnen vielleicht schaden könnten, dass Menschen aber anderen Menschen nur dann schaden, wenn es ihnen selbst auch etwas nützt. Also wenn es sie selbst weiterbringt, dann schaden die vielleicht anderen Leuten oder bringen sie auch um. In der Shoah sei es dagegen so gewesen, dass das Umbringen von anderen Menschen nicht irgendwie so ein Mittel zu irgendeinem Zweck gewesen wäre, sondern das zum Zweck selbst erhoben worden wäre. Und daher wären alle Gewissheiten, die den Menschen davor gelebt haben, an der Stelle gebrochen worden, was dann eben diese Bezeichnung als Zivilisationsbruch aus dieser Perspektive rechtfertigt. Und das wird dann als etwas Einmaliges gesehen, dass dessen Wiederholung zu verhindern ist. Genau diese Rede von etwas Einmaligem und von einem Zivilisationsbruch wird aus der zweiten Perspektive sehr deutlich abgelehnt und stößt auf sehr klare Ablehnung. Selbstverständlich sind auch Rassismuskritikerinnen sehr deutlich darin, dass sie auch jetzt die Shoah nicht als harmlos und nicht als irgendwas betrachten, sondern auch als ein gigantisches Verbrechen. Aber aus dieser Sicht reiht sich die Shoah relativ deutlich ein in die Verbrechen, die die europäischen Kolonialmächte im Laufe der letzten 500 Jahre und ein bisschen mehr auf der ganzen Welt begangen haben. Tatsächlich, und aus der Perspektive ist es nicht nur so, dass es als falsch gilt, die Shoah als etwas ganz Besonderes und Einzigartiges hervorzuheben. Vielmehr wird dann noch argumentiert, dass in diesem Hervorheben als etwas Einmaliges selbst wieder das Problem reproduziert wird. Denn die Rassismuskritiker argumentieren, seit 500 Jahren haben Europäerinnen und Europäer Massenmorde und Völkermorde auf der ganzen Welt begangen. Und das, was den Holocaust aus dieser Reihe hervorhebt, ist die Tatsache, dass dann auch Europäerinnen Opfer davon geworden sind. Indem nun dieser Fall, wo Europäerinnen Opfer geworden sind, als der einmalige, einzigartige und als der Zivilisationsbruch hervorgehoben würde. Damit würde wiederum die Idee reproduziert, dass europäische Leben mehr wert sein als die Leben von Menschen in Afrika, in Tasmanien oder in den Amerikas. Und dementsprechend würde damit auch wieder koloniale Ideologie letzten Endes reproduziert. Also von hier aus der Perspektive ist die Sicht, die Geschichte der Moderne ist gleich die Geschichte des Kolonialismus. Die Moderne sei nicht irgendwie so erfolgreich gewesen, weil die Europäer so klug und aufgeklärt und fortschrittlich gewesen seien, sondern eben deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie den Rest der Welt ausgebeutet hätten. Und dazu wären eben all diese Verbrechen notwendig gewesen. Und das wäre dann irgendwie nach 500 Jahren auch zurück nach Europa geschlagen und hätte dann auch den Holocaust hervorgebracht. Dies war jetzt der erste Teil, wo ich so die Hintergründe dieser beiden Perspektiven gegeneinander gestellt habe. Im zweiten Teil geht es mir darum, darzustellen, wie die dann diese Phänomene Rassismus und Antisemitismus eigentlich verstehen. Und dann fange ich damit an, was ist Antisemitismus eigentlich aus der Perspektive der Antisemitismuskritik? Und da wird Antisemitismus in der Regel verstanden als eine besondere Art des Weltbildes. Als ein Weltbild, das die Moderne ideologisch deutet und am Ende auf die Vernichtung von Jüdinnen und Juden hinausläuft. Was dieses Weltbild inhaltlich auszeichnet, ist dabei erstmal so eine Vorstellung von der organisch gewachsenen, gesunden, guten Gemeinschaft und Ordnung imaginiert wird. Das heißt, irgendwie eigentlich könnten wir alle zusammen harmonisch leben. Der Grund, dass die Realität diesem Schlumpfhausen dann nicht entspricht, muss dann daran liegen, dass irgendwelche besonders böse Mächte die ganze Zeit diese Schlümpfe oder Arier dann irgendwie manipuliert, angreift und irgendwie ihnen das Leben schwer macht. Und diese finsteren Mächte werden dann in der Regel irgendwann mit Jüdinnen und Juden identifiziert. Der Grund, aus dem dieses antisemitische Weltbild in der Moderne so attraktiv ist, wird dann zumeist mit psychoanalytischen und marxistischen Theoremen erklärt aus bestimmten Erfahrungen, die die moderne Gesellschaft den Subjekten bereithält. Weil wenn wir in der modernen Gesellschaft leben, ist unser Leben nicht nur anstrengend mit lauter Unannehmlichkeiten verbunden. Das war das Leben der allermeisten Menschen wahrscheinlich schon immer, bei der Steinzeit wissen wir es nicht so genau, danach auf jeden Fall. Aber diese Unannehmlichkeiten, mit denen wir in der Moderne konfrontiert sind, sind zugleich in ein System eingebettet, das sehr undurchschaubar ist. Also wenn wir jetzt irgendwie morgen auf dem Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz mehr finden und nicht mehr unterkommen, stehen dahinter irgendwelche Mechanismen, die kaum jemand wirklich durchschauen kann, sondern die sich vor allem durch ein hohes Maß an Abstraktheit auszeichnen. Konfrontiert mit einer solchen Gesellschaft, einer solchen Welt, liegt es relativ nahe, sich oder ist es attraktiv, sich eine Welt zu konstruieren, in der die Menschen nicht von irgendwelchen abstrakten Mechanismen kontrolliert werden, die sich ihrem Einfluss mehr oder weniger entziehen, sondern indem irgendeine klar zu erkennende, klar zu benennende Gruppe im Hintergrund die Fäden zieht und dafür sorgt, dass wir, obwohl wir uns immer jeden Morgen Mühe geben, jeden Morgen aufstehen, jeden Tag versuchen, etwas Gutes zu tun, trotzdem in einer Welt leben, in der so viel Schlechtes existiert. Und dann wird all das, was man sich vielleicht wünscht, aber was unerreichbar ist, also einfach so aus dem Nichts Geld scheffeln, irgendwie das Ganze kontrollieren, das Leben kontrollieren, die Welt kontrollieren, all das, was unerreichbar ist, wird dann den Jüdinnen und Juden zugeschrieben, als die Gruppe, die dann hinter allem steht. Also man hat dann einerseits jemanden, den man benennen kann, der für alles schuld ist, hat aber auch gleichzeitig irgendwie eine Möglichkeit, all diese Wünsche irgendwo hin zu projizieren. Und weil damit die Juden der Ursprung allen Übels auf der Welt sind, liegt es nahe, dass dieser Antisemitismus am Ende irgendwann vielleicht auf so einen Erlösungs- oder Vernichtungsantisemitismus hinausläuft, wo die Welt dann befreit werden soll, indem die Juden ausgelöscht werden sollen. Das ist erstmal so der antisemitismuskritische Blick auf Antisemitismus. Nun, Gedankensprung, wie blickt die Rassismuskritik auf Rassismus? Wie ich vorhin schon bei den theoretischen Hintergründen gesagt habe, geht es in der Rassismuskritik sehr viel weniger darum, was jetzt im Kopf von Menschen passiert und was für ein Weltbild die haben, um irgendwelche Dinge zu deuten. Das ist nicht das Interessanteste und das Relevanteste für Rassismuskritik. Für Rassismuskritik sind die interessanten Dinge Machtverhältnisse und die soziale Praxis, die diese Machtverhältnisse produziert und reproduziert. Und entsprechend wird in der Rassismuskritik, wie sie heute in antirassistischen Kreisen vorherrscht, Rassismus nicht verstanden als irgendwie ein Weltbild, was im Kopf von Menschen passiert, sondern als ein soziales Herrschaftsverhältnis, was einige Menschen privilegiert und andere Menschen marginalisiert. Das heißt, Rassismus ist nicht, dass irgendjemand irgendwas denkt. Rassismus ist, dass, wenn eine Person sich eine Wohnung sucht, sie bessere Chancen hat, die Wohnung zu kriegen als eine andere Person, und das nicht, weil sie ein höheres Einkommen hat oder weil sie ein besseres Stufe-Ranking hat, sondern weil die Vermieter sie als weiß erkennen und deswegen ihnen eher die Wohnung geben als jemanden, den sie als schwarz erkennen. Und das ist das, was hier unter Rassismus verstanden wird, nämlich diese Differenz, die dann bei der Zuteilung von irgendwelchen materiellen oder symbolischen Ressourcen vorherrscht. Und diese Differenz und dieses Machtverhältnis, um das es beim Rassismus geht, wird dann als etwas verstanden, was durch Diskurse, also dadurch, dass Menschen sprechen, produziert und reproduziert wird. Das heißt, es ist nicht so, dass es von Natur aus irgendwie die Weißen und die Schwarzen gibt und dann die einen Zufälle und die einen dann gesellschaftlich besser gestellt werden als die anderen, sondern überhaupt diese ganze Differenz zwischen Weiß und Schwarz muss erstmal durch soziale Praxis als eine bedeutungsvolle Differenz hervorgebracht werden. Das heißt, man fragt dann nicht, was passiert im Kopf von den Menschen, man fragt, mit welchen Handlungen wird diese Differenz hervorgebracht. Und dann sind entscheidende Handlungen dabei Sprechhandlungen. Das heißt, irgendwelche Aussagen zu sagen, naja, ist die Kriminalitätsrate unter Schwarzen nicht vielleicht so und die unter Weißen nicht vielleicht so, das ist dann eine Aussage, die getroffen wird und die dann dazu beiträgt, dass die Vermieter vielleicht dann diese Entscheidung so oder anders treffen. Das heißt, Rassismus ist vor der Rassismuskritik nicht etwas, was im Kopf passiert, sondern was in der Gesellschaft zwischen den Menschen passiert. Und nun haben, wie bereits zuvor auch angedeutet, auch Antisemitismuskritikerinnen etwas gegen Rassismus und Rassismuskritikerinnen etwas gegen Antisemitismus. Aber das, was sie darunter verstehen, ist etwas ganz anderes, als die jeweils andere Seite darunter verstehen. Wenn Antisemitismuskritikerinnen auf Rassismus blicken, sehen sie darin nicht unbedingt ein gesellschaftliches Dominanzverhältnis, sondern sehen quasi das Spiegelbild von dem, was sie unter Antisemitismus verstehen. Unter Antisemitismus verstehen sie sozusagen eine Form der Projektion, wo auf die Juden und Jüdinnen so besondere Macht, besondere Klugheit, Verschlagenheit und so weiter projiziert wird. Unter Rassismus verstehen sie auch so ein projektives Fremdbild, wo aber auf die dann rassistisch Angesprochenen dann nicht etwa Macht und Klugheit, sondern Dummheit, Faulheit und all die Eigenschaften projiziert werden, die wir uns im alltäglichen Leben verbieten müssen. Also wir müssen uns alltäglich zwingen, morgens aufzustehen, also denken wir uns irgendwelche anderen aus, die so faul sind, dass die jeden Morgen nicht aufstehen und die nicht so fleißig sind wie wir und nicht so hart kämpfen wie wir. Und diese in Anführungszeichen asozialen Triebe und Regungen werden dann auf die rassifizierten anderen projiziert. Das heißt, es geht hier auch wieder um das, was passiert im Kopf von den Menschen. Und dann ist es aus antisemitismuskritischer Perspektive zwar immer noch so, dass ich sage, okay, das ist schlecht, dass das passiert, aber es ist dann auch wieder naheliegend zu sagen, okay, das schlimmere Problem ist aber der Antisemitismus. Weil der Rassismus, der läuft in Anführungszeichen nur auf irgendwie sowas wie Beherrschung hinaus, der Antisemitismus, der läuft aber auf Vernichtung hinaus. Und das ist dann eine Differenz, wegen der dann aus dieser Perspektive argumentiert wird, okay, eigentlich ist Antisemitismus die sehr viel größere Gefahr. Und manche aus dem antisemitismuskritischen Lager würden auch sagen, naja, Rassismus gab es irgendwie mal vor 50 oder 100 Jahren, aber heute haben wir es damit eigentlich gar nicht mehr wirklich zu tun. Und etwas sehr Ähnliches spielt sich ab, wenn manche Rassismuskritikerinnen auf Antisemitismus schauen, denn die suchen im Antisemitismus genau auch das, was sie im Rassismus erkennen, nämlich irgendwie so ein soziales Verhältnis, in dem Dominanz produziert wird. Und da gibt es, und das ist gerade im amerikanischen Diskurs relativ dominant, so die These, auch, ja, das gab es mal, Juden waren auch mal eine diskriminierte Minderheit, aber mittlerweile sind Juden eigentlich auch Weiße. Das hat sozusagen in der Sozialstatistik einen gewissen Hintergrund, weil da Juden seit einigen Jahrzehnten auch tatsächlich als Weiße gerechnet werden, was eigentlich so ein Emanzipationserfolg von Juden war, was jetzt quasi umgekehrt wird in Bedeutung. Aber das hat außerdem relativ natürlich seine Berechtigung, weil man kann heute zum Beispiel in den USA nicht sagen, dass jetzt jüdische Personen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt es jetzt irgendwie besonders schwer hätten. Die erfahren sicherlich auch auf diesen Märkten Antisemitismus, aber tatsächlich ist es so, dass sie da ungefähr so positioniert sind wie die weißen angelsächsisch-protestantischen überprivilegierten Subjekte. Und insofern hat das aus dieser Perspektive seine Berechtigung. Was man dann aus der Perspektive natürlich nicht drauf bekommt, ist, dass es immer noch antisemitisches Denken gibt und dass es dann eher Antisemitismus in Form von Gewaltausbrüchen immer noch und teilweise auch vermehrt gibt, weil man weniger danach sucht, sondern nach sozialer Dominanz und die dann nicht findet. Das heißt, wenn man sozusagen so dichotom gegenübergestellt, in Anführungszeichen rein antisemitismuskritisch auf Rassismus blickt, neigt man dazu, Rassismus zu verharmlosen, weil man dann sagt, naja gut, da sagen vielleicht Menschen was Böses über Muslime oder Schwarze, aber Menschen sagen ja auch was Böses über Bayern-Fans oder so, und ist das dann auch Rassismus? Hahaha. Weil man nicht darauf achtet, dass es nicht darum geht, was irgendein Menschen Böses denken oder Böses sagen, sondern dass es darum geht, beim Rassismus, dass Menschen in der Praxis marginalisiert werden. Die Rassismuskritik sagt dann, ja, es gibt irgendwie schon Antisemitismus, aber das ist doch gar keine Diskriminierung, weil sie nicht darauf achten, welches Weltbild damit einhergeht und welche gewalttätigen Potenziale dieses Weltbild spezifisch hervorbringt. Deswegen, sozusagen das als erste kleine Zwischenthese, Antisemitismuskritik sollte immer auch rassismuskritisch sein und das in dem Sinne, dass sie von der anderen Seite lernen, und Rassismuskritik sollte immer auch antisemitismuskritisch sein in dem Sinne, dass sie auch da von der jeweils anderen Seite lernen. Und es lässt sich aber auch noch spezifischer und mehr lernen, als einfach nur zu sehen, das, was die andere Seite auch sieht. Was von der Antisemitismuskritik zu lernen ist, ist insbesondere, dass auf der Ebene von Weltbildern, von dem, was im Kopf von Menschen passiert, so eine gewisse Komplementarität besteht. Also dass Antisemitismus und Rassismus dann nicht nur sozusagen irgendwie gleich sind, die haben auch gewisse Ähnlichkeiten, aber dass die in mancher Hinsicht einfach so gegensätzliche Zuschreibungen sind. Und dass diese Besonderheit zu fassen ist, und zweitens ist davon eben zu lernen, dass Antisemitismus sich eben nicht nur in Form von sozialer Stigmatisierung ausdrücken muss. Die gibt es, das will ich nicht kleinreden. Ich weiß, dass irgendeine Person, die einen jüdisch klingenden Namen hat, irgendwie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie blöde Sprüche sich anhören muss, die niemand anhören sich will. Aber das, was den Antisemitismus viel eher auszeichnet, sind solche Ausbrüche von Gewalt, was eben an der spezifischen Form dieser Ideologie liegt. Von der Rassismuskritik ist insbesondere zu lernen, dass es immer auch um Machtdifferenziale geht und dass es eben um diese sozialen Praxen der Ansprache und der Zuschreibung geht. Also dass man nicht immer nur guckt, was passiert im Kopf von Menschen, sondern wirklich guckt, okay, was nehmen sich Menschen raus, anderen Menschen zu sagen? Welche Menschen sprechen wen wie an? Welche Menschen nehmen sich raus, irgendjemandem zu sagen, oh, du kannst aber gut Deutsch, oder oh, das muss aber schwierig sein für dich und so weiter. Und dass man genau diese alltäglichen Formen, in der solche sozialen Verhältnisse reproduziert werden, besser sieht und so eben die praktische Dimension des Problems eher sieht. Und damit komme ich jetzt zurück zu den beiden üblich verdächtigen Konfliktfeldern, die ich eingangs angesprochen habe, nämlich zu Israel und dem Islam. Und hier jetzt erst einmal das wiederholend, was ich eben gesagt habe, blickt man mit dieser antisemitismuskritischen Perspektive, mit der die Moderne irgendwie so ein dialektisches Phänomen ist und das prägende historische Ereignis die Shoah ist, nach Israel und in den Nahen Osten, sieht man da, okay, da ist der Staat, den diejenigen aufgebaut haben, die dieses Menschheitsverbrechen überlebt haben, der ist da und der kämpft gegen antisemitische Feinde um sein Überleben und kämpft immer weiter gegen diese Vernichtungsandrohungen, die die Nationalsozialisten damals formuliert haben und die heute immer weiter wieder formuliert wird. Und das ist das Zentrale, was man dann sieht. Und wenn dann irgendwelche andere Mächte in der Region oder seien es ihre linken Unterstützerinnen in westlichen Ländern oder seien es irgendwelche arabisch- oder türkeistämmigen Jugendlichen in Deutschland, die sich dann irgendwie anti-israelisch äußern, passt das genau in diese Vorfolie, dann sieht man, okay, da haben wir den Antisemitismus, der sich jetzt heute gegen Israel richtet, als den Juden unter den Staaten und die Juden als Israel kämpfen heute um ihr Überleben und die, die dagegen sind, das ist der Antisemitismus. Aus der rassismuskritischen Perspektive, in der die Moderne zugespitzt formuliert ein Verbrechen ist, das Europäerinnen am Rest der Welt begangen haben, sieht die Lage dagegen ganz anders aus. Dann erscheint Israel eben als eine Verlängerung dieses modernen / kolonialen Prozesses, der dann im Kontext des British Empire entstanden ist und heute diese Herrschaft fortsetzt gegenüber arabischen und anderen Bevölkerungsgruppen in der Macht, als in der Region, als eine Form der rassistischen Herrschaft und die dabei, aus dieser Strategie überhaupt nicht überraschend, vor allem von Mächten unterstützt wird, die ehemalige Kolonialmächte sind oder selbst ehemalige Siedlerkolonien sind, wie die USA das sind. Und nun wäre es natürlich relativ leicht zu sagen, okay, das eine ist jetzt die wirkliche Wahrheit, weil Israel ist wirklich der Staat der Holocaust-Überlebenden. Das andere ist eine Lüge, weil Israel ist keine Kolonialmacht. Und das ist auch wäre auch die Auflösung, der ich am nahesten stünde. Aber ich will meinen Relativismus noch etwas länger durchhalten und will tatsächlich auch sagen, dass es auch Gründe gibt, es sich nicht so einfach zu machen. Denn was hier steht, dass Israel irgendwie in diesem kolonialen Kontext zu betrachten ist und gegründet worden ist, kann nicht einfach als unwahr zurückgewiesen werden. Das war nicht deshalb, weil man es irgendwie allen Leuten ihre eigene Wahrheit zusprechen würde, sondern auch nach emphatischen Kriterien von Wahrheit. Denn natürlich ist Israel entstanden im Kontext des British Empire, ohne dass die britische imperiale Herrschaft dort hätte Israel so nicht entstehen können. Und dann kann man natürlich einwenden, aber Israel musste doch seine Unabhängigkeit gegen Großbritannien erkämpfen und hat das gegen Großbritannien getan. Kann man sagen, ja, das hat die USA aber auch getan. Und zahlreiche lateinamerikanische Staaten haben sich auch gegen die iberische Mutterländer eine Unabhängigkeit erkämpft. Man kann sagen, aber die Juden sind noch nicht nach Israel gegangen, weil sie irgendwie da jetzt böse Leute unterdrücken wollten, sondern um vor Antisemitismus zu entkommen. Das ist auch die Wahrheit. Allerdings hat man auch kein gutes Bild von Kolonialismus insgesamt, weil viele Leute, die in die USA ausgewandert oder in die späte USA ausgewandert sind, sind da auch nicht ausgewandert hin, um irgendwie die weiße Vorherrschaft über die Welt auszubreiten, sondern auch nur, um ein besseres Leben zu suchen und mithin auch, um vor religiöser Verfolgung zu entkommen. Man kann weiter argumentieren, aber Kolonialismus heißt auch, dass ein Staat einen anderen Staat unterdrückt und das ist da doch gar nicht passiert. Die Briten wollten das doch eigentlich gar nicht. Das stimmt auch. Aber es ist tatsächlich auch nicht so, dass beim großen Teil des historischen Kolonialismus das ohne weiteres der Fall gewesen wäre. Also nicht jede Auswanderung nach Australien und nach Amerika war das, was die europäischen Mutterländer wollten. Und auch selbst bei der indischen Kolonie ist es so, dass nicht die britische Krone da irgendwie seit dem 17., 18. Jahrhundert mit fliegenden Fahnen hingelaufen ist, sondern dass Teile des englischen Bürgertums und insbesondere so ein Handelskapital, das teilweise gegen den Willen der Krone durchgesetzt hat und die britische Krone irgendwann einschreiten musste, um das zu tun. Und natürlich ist es auch auf einer ideologischen Ebene so, dass wenn im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert Menschen aus Europa und Zionistinnen waren Menschen aus Europa, sich erdacht haben, woanders einen Staat zu gründen, wäre es relativ absurd zu behaupten, das hätte mit der kolonialen Ideologie seiner Zeit nichts zu tun. Das ist die eine Seite und ich glaube, das muss man einigermaßen ernst nehmen und kann sich ja nicht das so einfach zurückweisen. Andererseits macht man sich's auch zu einfach mit der ersten Seite, wenn man einfach sagt, okay, jegliche Ablehnung und Feindschaft auf die Israel stößt, ist ursächlich allein und ausschließlich Antisemitismus. Ich würde da auch niemals dagegen reden und sagen, dass es kein Antisemitismus sei. Es ist Feindschaft gegen Israel, wo immer man hinguckt, filmt man antisemitische Stereotype und dann liegt es auch sehr nahe, da antisemitische Motivationen zu vermuten. Allerdings ist es so, dass alle Staaten, die in solchen Kontexten gegründet worden sind, massive Ablehnung und auch gewaltsame Feindschaft geerntet haben. Also man denkt zum Beispiel an die französischen Siedlerinnen und Siedler in Algerien, die auch mit tödlichem Hass von der lokalen Bevölkerung bekämpft worden sind. Ähnliches lässt sich auch in anderen Teilen, wo Europäerinnen und Europäer gesiedelt haben, sehen. All das sind, glaube ich, Dynamiken, die da auch stattfinden. Und auch wenn man irgendwie Jugendliche, arabischstämmige Jugendliche aus der Region in Deutschland irgendwie ihren Hass gegen Israel ausdrücken, ist das in der Regel, hat das immer was mit Antisemitismus zu tun, es überschneidet sich mit Antisemitismus, aber man muss darin auch ein Analogon zu dem sehen, wie Türkei, türkisch und kurdischstämmige Schüler in Deutschland auch die jeweils anderen hassen, wie man auch in anderen Diasporas das kennt, wie man es auch seit den 1990ern, sagen wir, in ehemaligen jugoslawischen Diaspora-Gruppen auf einmal Serben und Kosovaren und Kroaten und Bosniaken auf einmal auch einander gehasst haben. Man muss, glaube ich, halt diese Dimension immer auch sehen. Damit sage ich ganz ausdrücklich nicht, dass es den Antisemitismus dabei nicht gäbe und dass es das nicht wäre, aber ich würde tatsächlich an der Stelle auch die These verteidigen, dass man von dieser Perspektive auch etwas lernen kann. Gleichzeitig würde ich sagen, dass wenn man diese zweite Perspektive für sich nimmt, wird man dem Nahostkonflikt überhaupt gar nicht gerecht, weil wenn man diese einnimmt, sieht es so aus, als sei dann Israel sozusagen der letzte verbliebene böse Kolonialstaat, als der ja auch dann häufig bekämpft wird, also zum Beispiel in der BDS-Bewegung. Und dann wird so argumentiert, naja, in Kanada, die haben doch jetzt ein total reflektiertes, nettes Verhältnis zu ihren Ureinwohnerinnen. Das stimmt auch, wenn man in Kanada eine Uni-Veranstaltung ist, wird immer zuerst gesagt, okay, wir sind ja auf dem Land, das haben wir der und der First Nation geraubt und so weiter. Und das hört sich dann ganz anders an als in Israel. Aber dann wird das alles als ein Verbrechen Israels gesehen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass die Tatsache, dass Israel heute noch kämpft, immer auch etwas damit zu tun hat, dass sie immer noch mit Feinden zu tun haben. Und das hat immer auch etwas mit Antisemitismus zu tun. Und es hat natürlich damit zu tun, dass die Gründung Israels sehr viel später stattgefunden hat. Ein letzter Punkt dazu noch, dass, also ich argumentiere sehr viel länger sozusagen für die zweite Seite als gegen die zweite Seite, weil ich davon ausgehe, dass ich hier im Raum gegen die zweite Seite sehr viel weniger argumentieren muss und dass der Kontroversität anders mehr hilft. Und schließlich ist natürlich diese Bezeichnung faktisch immer eine Delegitimierung eines Staates und man muss diesen ersten Punkt natürlich ernst nehmen, dass Israel ein Ort ist, an dem Juden leben können und nicht vor Antisemitismus geschützt sind, aber sich gegen Antisemitismus wehren können. Und das wird mit dieser zweiten Perspektive unsichtbar gemacht und bestritten und das darf nicht der Fall sein. Ich nehme an, wir werden gleich noch darüber diskutieren. Deswegen springe ich jetzt gleich, um mein Versprechen in Bezug auf die Dauer nicht allzu sehr zu verletzen, zu dem zweiten üblichen Konfliktfeld, nämlich zu dem Islam. Blickt man aus einer antisemitismuskritischen Perspektive auf den Islam, ist das Wichtigste, was zu betrachten gibt, der muslimische Antisemitismus. Und der ist natürlich ein allzu sichtbares Phänomen. Also wenn es einmal nur Europa der letzten 10 Jahre betrachten, gab es eine ganze Reihe von antisemitischen Massakern, die nicht nur von Muslimen begangen worden sind, sondern die dezidiert immer wieder mit Berufung auf den Islam von Muslimen begangen worden sind. Also es gab das Massaker vor einer jüdischen Schule von Toulouse, es gab den Angriff auf das jüdische Museum in Brüssel, es gab den Angriff auf ein jüdisches Lebensmittelgeschäft direkt 2 Tage nach dem Angriff auf Charlie Hebdo. Es gab einen Angriff auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Kopenhagen und es gab vielleicht mit einer etwas anderen Motivation den Angriff auf eine israelische Touristengruppe in Burgas. Und das waren alles Massaker, das waren alles Attentate, bei denen Leute, die Opfer waren nicht immer jüdisch, gerade im jüdischen Museum in Brüssel waren das natürlich nicht sozusagen durchweg Juden, die da umgebracht worden sind, aber es liegt natürlich sehr nahe, wenn jemand ein jüdisches Museum angreift, dass es um Antisemitismus geht. Das heißt, dieser Antisemitismus ist real und er ist da und auf dieser Perspektive wird in erster Linie dieser gesehen. Es gab dann ja vor so 10, 15 Jahren diese Debatte um sogenannten neuen Antisemitismus dann, also dann wurde eben dieser muslimische Antisemitismus als der neue Antisemitismus bezeichnet und das ist das, was hier wesentlich gesehen wird, nämlich muslimischer Antisemitismus. Aus rassismuskritischer Perspektive wird dann viel eher gesehen, dass Musliminnen und Muslime in Europa eine marginalisierte Gruppe sind, die nach den oben als Rassismus ausgewiesenen oder als Kriterien für Rassismus ausgewiesenen Kriterien als rassistisch diskriminierte Gruppe gesehen werden muss. Also es gibt sehr deutliche Hinweise darauf, dass Leute, die als muslimisch verstanden werden, als Muslime Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt erfahren, dass Arbeitgeber Muslime nicht einstellen, weil sie Muslime sind. Und insofern kann man aus der Perspektive von einem antimuslimischen Rassismus sprechen. Und dementsprechend wird natürlich all diese Diskussion über den Islam aus der Perspektive dann eher als etwas gehen, was einen Diskurs darstellt, der dieses Marginalisierungsverhältnis verstärkt. Das heißt, wenn dann eben gesagt wird, okay, aber sind nicht die Muslime besonders antisemitisch, wird damit das als Teil eines rassistischen Diskurses ergänzt. Und ich glaube auch hier, dass man durchaus beide Seiten ernst nehmen muss. Man muss ernst nehmen, dass es den Antisemitismus nicht nur überproportional stark unter Musliminnen und Muslimen gibt, sondern dass auch viele junge Muslime in Deutschland ihren Antisemitismus explizit mit Rekurs auf ihre muslimische Identität und auf die islamische Religion rechtfertigen, was nicht heißt, dass Antisemitismus ein islamisches Problem wäre, das woanders nicht gibt. Das heißt nicht, dass der Islam per se antisemitisch ist, aber es gibt dieses Phänomen. Andererseits gibt es auch wirklich die Marginalisierung von Musliminnen als Muslimen und auch hier würde ich sagen, muss man beides sehen. Und damit komme ich zum Schluss.